Hey, herzlich willkommen zum Podcast der Kirche 365. So cool, dass du heute dabei bist. Bevor wir gleich reinstarten in die Predigt, check mal unsere Social Media Kanäle aus, auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube oder einfach unsere Homepage, weil da findest du auch alle Infos zu unseren Live-Gottesdiensten an den Standorten. Und egal, wo du gerade bist, wir hoffen, die Botschaft spricht zu dir, ermutigt dich und bringt dich einen großen Schritt weiter. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
Und auch herzlich willkommen im Podcast. Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast. Meine Güte. Ja, ich mache so einen kleinen Rückblick der letzten Wochen für diejenigen, die nicht da waren und diese super Predigt-Serie schon fast verpasst haben. Das Thema der letzten drei Wochen war? Klarheit, genau. Klarheit, und das ist ein schönes Wort, weil ich bin Brillenträger. Wer ist noch Brillenträger und weiß, wie schön Klarheit ist? Ich weiß gar nicht, wie oft ich am Tag irgendwelche Brillen in die Hand gedrückt kriege, so, kannst du die mal putzen, Mama? Und dann siehst du so gar nichts mehr durch. Oder auch wenn du Gläser aus der Spülmaschine holst und die sind nicht klar, das ist total eklig irgendwie. Und richtig cool ist, wenn du frisch Glasspüler reingefüllt hast und es ist klare Sicht. Klares Glas, klare Sicht, glasklar. Und darüber ging es in den letzten Wochen, Klarheit für unser Leben. Die erste Predigt, da hieß das Thema Klarheit vor Harmonie. Und wir alle mögen gerne Harmonie und mögen, wenn es keine Streitigkeiten gibt und alles läuft und so weiter. Aber manchmal braucht es die Klarheit, damit Harmonie am Ende entstehen kann. Wir müssen klar sein. Und das zweite Thema war dann, Jesus fordert Klarheit von uns auch. Also Jesus hat nicht gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und wenn du willst, kannst du irgendwie mal versuchen, ob ich eine Option für dich wäre. Na, Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und Jesus fordert auch klar von uns, dass wir uns zu ihm bekennen. Und er sagt sogar, wenn wir uns nicht zu ihm bekennen, dann wird er sich am Ende auch nicht zu uns bekennen. Dann wird er sagen, ich kenne dich nicht. Das ist ziemlich klar. Jesus war ziemlich klar. Und das letzte Thema letzte Woche war dann vom Natürlichen zum Übernatürlichen. Und vielleicht könnt ihr euch noch an die Gymnastik erinnern, die wir hier gesehen haben. Die Treppenstufe hier unten, unser natürliches Leben. Und du denkst, wie soll das alles funktionieren? Und dann machen wir diesen Schritt ins Übernatürliche hinein, stellen uns auf Gottes Wort, stellen uns auf die Verheißungen Gottes und kommen in einen übernatürlichen Lebensstil hinein. Genau. Und das wird heute auch immer wieder mal, wird diese Stufe hier zu sehen sein. Und mich hat es erinnert schon, ich habe früher Step-Aerobic-Kurse gegeben. Da habe ich gedacht, heute Morgen kommt so ein bisschen Step-Aerobic mit hier rein. Aber keine Sorge, ihr müsst nicht mitmachen. Alles gut. Ich möchte ein bisschen mit euch teilen, was mich schon seit anderthalb Jahren bewegt. Und das ist ein Bibelvers. Und die Vorgeschichte dazu, und der ein oder andere hat es vielleicht schon mal von mir persönlich erzählt bekommen, und ich glaube, ich habe es auch irgendwo mal am Rande erwähnt. Ich fahre immer einmal im Jahr für mich so zu zwei, drei Gebetstagen nach Oberstdorf. Und wir lieben Oberstdorf. Ich glaube, wer uns schon länger kennt, weiß, das ist jetzt schon langsam durchgesickert. Wir lieben diesen Ort Oberstdorf. Das ist der höchste Ort Deutschlands. Der liegt auf 800 Meter und ist einfach wunderschön und herrlich. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht jetzt von meinem letzten Oberstdorf-Aufenthalt. Der war jetzt dieses Jahr im Januar. Das ist immer meine Spazierstrecke, so Richtung Eutal hinter. Und je weiter du hinterkommst, umso majestätischer werden die Berge. Also da ist quasi die Welt zu Ende. Da ist nur noch Berg um dich rum. Das ist wunderbar. Und auf diesem Spaziergang, ich mache dann immer so eine Runde, das sind so zwei Stunden ungefähr. Und da ist mir ein Mensch begegnet. Nur ein einziger. Und das ist echt richtig toll. Du bist alleine, du bist in dieser Schöpfung und du bist echt überwältigt. Und jetzt zeige ich euch ein Bild von diesem Sommer, von dem ich jetzt berichten möchte. So schaut es dann im Sommer aus, so ungefähr. Und man läuft und ich nehme dann immer die Zeit und bete. Und der ein oder andere, oder wahrscheinlich mittlerweile alle, haben es mitbekommen, dass der Jürgen und ich und die Familie im Sommer die Kirche 365 verlassen werden, nach 11 Jahren. Geplant waren 3 bis 5. Und jetzt sind es dann 11 und uns zieht es ins Allgäu. Oh Wunder. Also Oberstdorf ist das Thema und das bewegt uns schon eine längere Zeit. Und eben auf meinen Gebetsspaziergängen habe ich das immer so mitgenommen und habe gesagt, wann ist denn irgendwie so weit? Gell? Und man bewegt das immer so weiter. Und dann bin ich spazieren gegangen auf dieser Strecke und dann laufe ich und dann kommt mir immer ein Bibelvers in den Sinn. Jeremia 7, Vers 3. Jeremia 7, Vers 3. Nein, weg damit. Nimm nicht die Überraschung. Noch nicht zeigen. Genau. Und dann laufe ich da, Jeremia 7, Vers 3. Und dann gibt es so Bibelstellen, wo du weißt, was drin steht. Psalm 23, Vers 1. Monika, du hast mir meinen ganzen Effekt versaut. Wir hätten uns besser absprechen sollen. Und dann gibt es Bibelstellen, wo du nicht weißt, was drin steht. Und ich laufe dann eben und denke, Jeremia 7, Vers 3, was steht da, was steht da, was steht da? Und dann bin ich in einem rasanten Tempo wieder zurückgelaufen, um zu meiner Bibel zu kommen. Und tatsächlich steht es nur in der Elberfelder Übersetzung so. Und ich schlage meine alte, gute Elberfelder Bibel auf. Und da steht Folgendes. So spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels. Macht gut eure Wege und eure Taten, dann will ich euch an diesem Ort wohnen lassen. Und es gibt ja, wie gesagt, Bibelstellen, da weißt du, was drinsteht und dann bildest du dir ein, der Herr hat das zu dir jetzt gesprochen und dann gibt es eben sowas, wo ich überhaupt wirklich nicht gewusst, was drinsteht und ich saß vor meiner Bibel und hatte Gänsehaut, weil ich gewusst habe, das spricht jetzt wirklich zu mir, dann will ich euch an diesem Ort wohnen lassen. Mein Herzenswunsch. Und dann aber möchte ich heute reden über, macht gut eure Wege und eure Taten. Denn vielleicht ist euch aufgefallen, das ist eine Wenn-Dann-Verheißung. Macht gut eure Wege und eure Taten, dann. Wenn du deine Wege und deine Taten gut machst, dann. Und das finden wir ganz viel in der Bibel. Und jetzt kann man zwei Dinge tun in so einem Fall. Du kriegst so eine Bibelstelle, du kriegst eine Verheißung, du weißt, wow, jetzt hat Gott mir wirklich ins Herz gesprochen. Und dann kannst du dich entweder festklammern an, hurra, ich will an diesem Ort wohnen, ja. Oder du sagst, hey, das ist eine Wenn-Dann-Verheißung. Ich fokussiere mich auf den ersten Teil. Ich mache jetzt meine Wege und meine Taten gut. Und das ist das, was mich seit anderthalb Jahren beschäftigt und was mich umtreibt, womit ich mich beschäftige und immer wieder auch bete und sage, Gott, zeig mir, wie kann ich meine Wege und meine Taten gut machen? Was bedeutet es für dich, dass ich meine Wege und meine Taten gut mache? Und das will ich uns auch fragen heute Morgen. Was bedeutet es für dich, was bedeutet es vor allem aber für Gott, dass wir unsere Wege und unsere Taten gut machen? Ich weiß nicht, wo dein Ort ist, an dem du wohnen willst. Vielleicht gar kein natürlicher Ort. Aber wo willst du hin? Was ist dein Ziel? Was ist deine Vision? Was hat Gott dir ins Herz gegeben? Was ist deine Berufung? Was schlummert in dir? Was brennt in dir? Mach gut deine Wege und deine Taten und dann wird der Herr dich an diesen Ort bringen. Das kann im Natürlichen sein, das kann aber auch einfach in eine Berufung hineinführen, in was Geistliches hineinführen. Aber der Weg dahin ist immer gut, die Taten und die Wege zu machen. Wenn dann. Und damit beschäftige ich mich und ich bin noch bei weitem nicht fertig. Und ich glaube, das ist wirklich so eine never-ending story. Wenn man sich da reingräbt, könnte man eine wochenlange Predigtserie darüber machen. Aber ich habe gedacht, ich bringe uns einfach mal ein paar Sachen heute Morgen mit, was es bedeutet, das zu tun, Wege und Taten gut zu machen. Ich habe ganz viele Bibelstellen. Die Monika war schon komplett schockiert heute Morgen, als sie wahrscheinlich Church Tools aufgemacht hat und hat meine ganze Liste an Bibelstellen gesehen. Aber die sind alle gut und wir bleiben nicht lange bei den Bibelstellen, sondern einmal kurz hören und ich sage was dazu. Epheser 2, Vers 10. Es war eine der Lieblingsbibelstellen unseres Pastor Robert. Wie oft hat er die gepredigt? Wir konnten es schon fast nicht mehr hören. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind seine Schöpfung. Erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Die andere Übersetzung, das ist die neue evangelistische Übersetzung, die haben wir leider auf dem Beamer nicht, die sagt, wir sind Gottes Meisterstück. Wer ist Meister hier drin? Hat einer, ja, Meister? Irgendein Handwerksmeister, jawohl. Und da muss man ein Meisterstück abgeben. Und wir sind Gottes Meisterstück, ist das cool? Meisterstück. Gott schaut dich an und sagt, du bist ein Meisterstück. Ein Meisterstück. Und das Erste, wie wir gut unsere Wege und unsere Taten machen, ist, dass wir anerkennen, was Gott über uns sagt, was wir sind. Wenn Gott sagt, du bist ein Meisterstück, dann nimm das. Guck mal morgens in den Spiegel und sag zu dir, du bist ein Meisterstück. Unausgeschlafen. Siehst nicht so aus, aber du bist ein Meisterstück. Wir sind Meisterstücke Gottes und das anzuerkennen, was Gott über uns sagt und nicht zu denken, ich kann das nicht, ich bin das nicht, ich wäre gerne das, sondern zu sagen, nein, Gott hat gesagt, ich bin ein Meisterstück und er hat gute Werke vorbereitet, damit ich darin wandle, Das ist ein Teil, wie wir unsere Wege und unsere Taten gut machen. Und jetzt kommt wieder meine Gymnastik. Du kannst entweder morgens in den Spiegel schauen und denken, oh Mann, schon wieder ein neuer Tag. Es ist alles furchtbar. Ich kann nichts, ich bin nichts. Oder du kannst sagen, ich bin ein Meisterstück. Dann trete ich vom Natürlichen ins Übernatürliche. Dann sage ich, ich erkenne das an, was Gott gesagt hat über meinem Leben. Jeremia 1, die Verse 4 bis 8. Und ach, das war eine Bibelstelle, die hat mich lange, lange durchgetragen. Als wir Pastoren geworden sind, da war ich ja noch ein junges Huhn. Und dann diese Bibelstelle. Eines Tages sprach der Herr zu mir. Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt. Ehe die Kinder geboren werden, hat Gott sie bereits erwählt. Ich denke, das dürfte das Thema Abtreibung auch klar machen. Du sollst ein Prophet sein, der den Völkern meine Botschaften verkündet. Das spricht Gott zum Jeremia und Jeremia sagte, ich aber erwiderte, oh nein, mein Herr und Gott, ich habe keine Erfahrung reden, denn ich bin noch viel zu jung. Wie oft kennen wir das? Wir wissen, wir sollen Dinge tun. Gott hat uns berufen. Wir sind Meisterstücke. Er hat gute Werke vorbereitet. Aber wir sagen, na, ich kann nicht. Ich bin zu jung. Zu Mose hat er gesagt, los, führ sie aus Ägypten raus. Nein, ich kann nicht reden. Nein, ich bin zu alt. Nein, ich bin zu was weiß ich. Nein. Jetzt kommt, was Gott antwortet. Doch der Herr entgegnete, sage nicht, ich bin zu jung. Zu allen Menschen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen und ihnen alles verkünden, was ich dir sagen werde. Und, das ist ganz, ganz wichtig, fürchte dich nicht vor ihnen, ich bin bei dir, ich werde dich beschützen, darauf gebe ich der Herr mein Wort. Jetzt kommt wieder Gymnastik, das Natürliche und das Übernatürliche. Gott zeigt uns Dinge, Gott will uns in Dinge hineinführen, in die Werke hineinführen, die er vorbereitet hat. Und wir sagen, nein, ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich habe keine Zeit, ich bin zu faul. Sage nicht, du bist zu jung, sage nicht, du bist zu alt. Step rein in das und sag, Herr, wenn du sagst, ich soll nicht sagen, ich bin zu jung, ich soll nicht sagen, ich bin zu alt, ich soll nicht sagen, ich kann das nicht, ich soll nicht sagen, ich habe die Begabung nicht, dann mache ich das auch nicht. Ich kann, ich will, ich werde. Das ist der Schritt vom Natürlichen ins Übernatürliche hinein. Sage es nicht. Step rein in das, was Gott vorbereitet hat. Wie machen wir unsere Wege und unsere Taten gut? Indem wir Gott glauben. Wenn er sagt, ich werde dir alles geben, was du brauchst, ich werde meine Worte in deinen Mund legen, ich werde alles vorbereiten, dann glaub ihm. Und das ist der Schritt vom Natürlichen ins Übernatürliche. Und jetzt kommt aber ein wichtiger Punkt, Johannes 15, 5. Da spricht Jesus vom Weinstock und den Reben. Und er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Macht gut eure Wege und eure Taten, aber denkt dran, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und wenn wir uns einen Weinstock vorstellen und er hat schöne Trauben dranhängen und du schneidest so ein Traubenbündel ab, wie nennt man das? Bündel, Trauben, keine Ahnung, Trauben ab und legst die hin. Was wird aus den Trauben? Rosinen irgendwann, über kurz oder lang. Da ist kein Leben mehr drin, weil die sind nicht mehr verbunden mit dem Weinstock. Und genauso ist es mit uns. Wir können nur Frucht bringen, wir können nur Dinge mit Gott erleben und Dinge für Gott tun und mit Gott tun, wenn wir mit ihm verbunden bleiben und uns immer wieder bewusst machen, ohne dich kann ich nichts tun. Nichts tun. Und das ist wunderbar, weil dann lastet der Druck nicht auf uns, sondern wir sind verbunden und wir kriegen die Kraft. Wie machen wir unsere Wege und unsere Taten gut? Indem wir mit ihm verbunden bleiben und uns immer wieder bewusst machen, Herr, du hast Großes für mich vorbereitet. Ich bin dein Meisterstück. Du hast gute Werke vorbereitet, in denen nur ich wandeln kann. Ich sage nicht, dass ich zu jung bin. Ich sage nicht, dass ich zu alt bin. Ich sage nicht, dass ich zu was weiß ich bin. Ich vertraue dir, dass ich alles kann, aber ich weiß auch, ohne dich kann ich nichts tun. Nichts ist gar nichts. Sprüche 4, Vers 23 bis 27. Und ganz ehrlich, wenn wir mit Menschen zu tun haben, brauchen wir diesen Spruch. Wer hat mit Menschen zu tun? Mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Tue hinweg von dir Falschheit des Mundes und verdrehte Reden seien fern von dir. Lass deine Augen gerade ausschauen und deine Blicke auf das gerichtet sein, was vor dir liegt. Mach die Bahn für deinen Fuß gerade und alle deine Wege seien bestimmt. Weiche weder zur Rechten ab noch zur Linken und halte deinen Fuß vom Bösen fern. Ich glaube, das ist eine ziemlich klare Ansage, wie wir unsere Wege und unsere Taten gut machen können. Als allererstes behüte dein Herz, weil es wird immer Angriffe auf unser Herz geben und auf unser Sein geben. Es wird immer Menschen geben, die uns verletzen, bewusst oder unbewusst. Es werden immer wieder Dinge passieren, die einfach nicht gut laufen, weil wir in einer Welt sind, die nicht perfekt ist. Und wo Menschen sind, da menschelt's einfach. Egal, ob das in der Familie ist oder ob das am Arbeitsplatz ist oder ob das auch in der Kirche ist. Vielleicht ist euch aufgefallen, auch diese Kirche ist nicht perfekt. Und wenn ihr eine andere sucht, auch die wird nicht perfekt sein. Und spätestens, wenn du da bist, ist sie nicht mehr perfekt. Weil so ist das einfach. Weil jeder von uns bringt was mit, richtig, was nicht perfekt ist. Ja. Deswegen ist so wichtig, wie machen wir unsere Wege und unsere Taten gut? Wir behüten unser Herz. Wir machen unseren Blick gerade. Wir schauen, dass wir auf dem Weg bleiben und nicht zur Rechten noch zur Linken davon abweichen. Das ist genau das. Wir steppen wieder raus aus diesem, ich könnte jetzt echt beleidigt sein, ich will verletzt sein, ich will nicht vergeben, ich will sauer sein, mir wurde wehgetan, es ist alles schlimm gelaufen. Oder aber ich behüte mein Herz und sage, Herr, du weißt es. Und da kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Vergebt einander. Wie machen wir unsere Wege und unsere Taten gut? Indem wir vergeben. Epheser 4, Vers 32. Und das ist eine ganz ernste Geschichte mit der Vergebung. Okay, ich kann es nicht auswendig, Monika. Ich bin echt abhängig von dir. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander. Gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Das ist kein Vorschlag von Gott. Das ist ein Befehl. Vergebt einander. Genauso wie Christus uns vergeben hat. Wir sollen vergeben, weil nur dann können wir wirklich frei sein und nur dann können wir wirklich unsere Wege und unsere Taten gut machen. Wenn wir festhalten an Groll, wenn wir festhalten an Dingen, die uns widerfahren sind, egal ob in der Kindheit oder im Lauf des Lebens. Und mal ganz ehrlich, im Leben erlebt man viel Mist. Und ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer. Die Welt da draußen wird immer heftiger. Jeder guckt nur noch auf sich, keiner schaut mehr auf den anderen. Es ist einfach nur noch Ellenbogen, ich, mich, meiner, mir. Und wir haben so viel Grund, sauer zu sein und zu sagen, ich wurde verletzt und das war falsch und das ist schlecht gelaufen und hier bleibe ich jetzt stehen und überhaupt ist alles. Oder ich sage, Herr, ich fühle mich 0,0 danach, aber ich trete jetzt in den übernatürlichen Raum, in dem ich sage, ich vergebe. Weil wer Gift trinkt, der hofft, dass der andere stirbt, aber er stirbt selber. Es vergiftet uns von innen heraus, wenn wir nicht vergeben. Gott möchte, dass wir unsere Wege und unsere Taten gut machen und vergeben, unser Herz behüten. Und jetzt kommt noch so ein schönes, Matthäus 7, Vers 1. Ich glaube, für jeden ist mindestens eins dabei. Und wenn du spürst, der Punkt, das ist meiner, schreib ihn dir unbedingt auf. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und wir lesen das schnell drüber und wir wissen das alles, Bergpredigt, Jesus hat das gesagt, richtet nicht, machen wir ja nicht, wir richten ja niemanden. Oder? Fragezeichen. Ich glaube, wir sind alle ganz schnell dabei, Dinge zu richten und vor allem auch Menschen zu richten. Es gibt so ein Schubladendenken, ich ertappe mich da auch immer wieder bei. Es gibt ja so spezielle Menschentypen, die weißt du einfach, kennt ihr auch, ne? Es gibt so Menschentypen, da weißt du einfach, so sind die. So, ich könnte euch jetzt sagen, wie der typische Mettenheimer ist. So, nee, mache ich jetzt aber nicht. Also es ist so ein Schubladen, den siehst du und denkst, okay, der ist in Mettenheim geboren, der stirbt irgendwann in Mettenheim, der ist bei der Freiwilligen Feuerwehr, der ist beim Fußballverein, der geht samstags zum Saufen. So, Schubladendenken. Und dann sehen wir jemanden oder lernen jemanden kennen und denken, okay, das ist die Kategorie Schublade. Und wie oft passiert das, dass wir uns so täuschen? Oder wir meinen, die Motive von jemandem zu erkennen Und es sind ganz andere Motive dahinter. Wir können nicht ins Herz schauen. Und das steht im 1. Samuel 16, die Verse 6 und 7. Und da ging es darum, dass der Samuel kam und hat sich die Söhne von dem Eliab angeschaut. Wie hieß der Vater? Komme ich nicht mehr drauf. Wurscht. Der Eliab war einer von den Söhnen. Jedenfalls, der hatte 7 Söhne. Wie hieß denn der nochmal? Habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Wurscht. Jedenfalls, er soll den nächsten König salben. Danke. Und er kommt und soll den nächsten König salben und dann sieht er diesen Eliab und sagt, wow, der muss es sein. Der schaut schon aus wie ein König. Der strahlt das einfach aus, dass er der nächste König sein wird. Das ist bestimmt der, den der Herr als König ausgesucht hat. Und jetzt, was sagt Gott zum Samuel? Doch der Herr sagte zu ihm, lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht. Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Und man denkt so, Mensch, Samuel, Prophet, also weißt du, das hätte schon irgendwie auch mal ein bisschen, hätte sich da nicht so blenden lassen sollen von dem Aussehen. Aber wie oft geht es uns auch so? Wir schauen mit den Augen und denken, ja, das passt in mein Bild, das passt vielleicht sogar in die Schublade, die ich denke, wo es reingehört. Und dann ist es ganz anders, weil Gott sieht ins Herz hinein. Deshalb lasst uns das wirklich ernst nehmen, wenn Jesus sagt, richtet nicht. Wir können keinem ins Herz schauen, niemandem. Wie machen wir unsere Wege und unsere Taten gut? Richten wir nicht. Weil es heißt dann auch, mit welchem Maß wir messen, wird uns wieder gemessen werden. Und ganz ehrlich, wie oft haben wir das schon erlebt, dass uns jemand falsch eingeschätzt hat? Vielleicht war das Saat und Ernte. Vielleicht hast du ständig jemanden falsch eingeschätzt. Hast du jemanden gerichtet und plötzlich passiert es dir selber. Und auch Gott richtet uns, so wie wir richten. Und ich möchte gerecht gerichtet werden. Weiß nicht, wie es euch geht. Gott sieht das Herz an. Epheser 4, 1 bis 6. So ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Halleluja, das reicht eigentlich schon. Ertragt einander in Liebe. Wie machen wir unsere Wege und unsere Taten gut? Wir vergeben, wir richten nicht, wir behüten unser Herz, wir machen uns bewusst, wir sind berufen, wir sind Meisterstück. Wir haben alles von Gott bekommen, was wir brauchen, aber ohne ihn können wir nichts tun. Und dann gibt es diese anderen Menschen. Und die ertragen wir manchmal einfach nur in Liebe. Und auch das ist, heißt es, die Wege und die Taten gut zu machen. Und spätestens, wer verheiratet ist oder Kinder hat, Familie hat, wer einen nervigen Arbeitskollegen hat, weiß, dass dieser Satz sich einfach niemals abnutzt. Man braucht ihn immer wieder. Ertragt einander in Liebe. Wir sehen über die Schwächen des anderen hinweg und sagen, ich weiß zwar um deine Macken, aber ich liebe dich trotzdem. Du gehst mir zwar manchmal fürchterlich auf den Kittel, aber trotzdem liebe ich dich, weil wir ertragen einander in Liebe. Und auch in so einer Gemeinde wie hier ist es so wichtig, einander in Liebe zu ertragen, weil vielleicht habt ihr schon gemerkt, jeder ist anders gemacht. Wir sind lauter verschiedene Meisterstücke, ganz unterschiedlich. Eins ist ein ruhiges Meisterstück, eins ist ein lautes Meisterstück, eins ist ein schüchternes Meisterstück und eins ein extrovertiertes Meisterstück. Wir haben alle Varianten. Und deswegen brauchen wir diesen Vers, ertragt einander in Liebe. Mach gut deine Wege und deine Taten, dann will ich dich an diesem Ort wohnen lassen. Hör genau hin, vielleicht hast du schon eine Berufung bekommen, vielleicht hast du schon was bekommen, was Gott dir gezeigt hat, wo er mit dir hin will. Vielleicht hat er dir schon gezeigt, das ist der Ort, an dem ich dich wohnen lassen werde. Und er muss gar kein physischer Ort sein. Vielleicht ist es einfach was, wo du reinsteppst als nächsten Schritt. Und du denkst dir, warum geht nichts vorwärts? Hör genau zu, vielleicht hängt es an irgendeinem Punkt. Mach gut deine Wege und deine Taten, wenn dann. Vielleicht vergibst du schon seit Jahren das nicht. Vielleicht hast du vergessen, dein Herz zu behüten und hast einen Groll in dir. Vielleicht eins der anderen Dinge. Und jetzt kommt auch noch was Wichtiges. 1. Thessalonicher 5, 12 und 13. Liebe Brüder und Schwestern, ich bitte euch darum, all die besonders zu achten und anzuerkennen, die sich für euch einsetzen, die eure Gemeinde leiten und euch vor falschen Wegen bewahren wollen. Vers 13. Für ihre Mühe sollt ihr sie lieben und ihnen dankbar sein. Vor allem aber lebt in Frieden miteinander. In meiner Bibel, ich habe ja wie gesagt meine alte Elberfelder, die habe ich sogar mit, wo ist sie denn? Im Auto, da liegt sie natürlich gut. Egal, die wollte ich euch extra zeigen. Die ist total vollgeschrieben. Überall habe ich mir zu Bibelversen was dazu geschrieben. Und bei mir steht bei diesem Bibelvers, habe ich schon vor ein paar Jahren hingeschrieben, ganz groß daneben, Pastor Robert, Pastorin Irmi. Heute müsste ich es eigentlich durchstreichen und müsste hinschreiben, Dreierrat. Das sind meine Leiter, die will ich ehren. Für ihre Mühe will ich sie lieben und ihnen dankbar sein. Ich will sie achten und sie anerkennen. Wir hatten vor 2 Wochen oder 3 Wochen hatten wir ein Treffen mit dem Dreierrat, wie es jetzt weitergeht mit Mühldorf und so weiter. Und dann war es mir ein Anliegen, dem Pastor Johannes, der Pastorin Alexandra und der Pastorin Irmi zu sagen, dass ich sie anerkenne als meine Leiter. Und das ist gar nicht so einfach, weil wir haben ja als Kollegen gestartet. Wir waren ja auf einer Ebene und plötzlich sind sie meine Leiter. Angelika, hör auf zu weinen, sonst weine ich auch. Monika und Andreas, wir sind damals zusammen hierher gezogen. Wir waren in Ulm zusammen in der Kirche, hatten einen Pastor. Und dann sind wir hierher gezogen und plötzlich waren wir ihre Leiter. Vorher waren wir nur Freunde. Heute sind wir immer noch Freunde. Ich versuche jetzt nicht zu weinen. Und ich schätze die drei einfach, ich muss jemand anderen angucken. Ich schätze die drei total dafür, dass sie uns immer geehrt haben. Weiter. Ehrt eure Leiter. 2. Timotheus 1, Vers 7. Was kann dich abhalten davon, an deinen Ort zu kommen, an den Gott dich bringen will? Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht. Eine andere Übersetzung sagt, Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Und ich mag die englische Übersetzung, die sagt, you have a sound mind. Das heißt, du hast ein klares Hirn, einen klaren Verstand. Und was macht Angst mit uns? Angst vernebelt unser Hirn. Angst spielt uns Dinge vor, die gar nicht so sind oder auch vielleicht nie so sein werden. Angst macht die Dinge immer größer, als sie wirklich sind. Kennt das? Kinder im Dunkeln, abends, du siehst so schemenhaft irgendwas und denkst, da sitzt ein Monster. Nachher stellt sich raus, war nur der Teddy. Und bei uns Erwachsenen ist es dann kein Teddy mehr, aber es sind auch die Dinge, die machen uns plötzlich Angst. Die wollen sich aufblustern und Angst gibt sich nicht mit einem kleinen Teil deines Lebens zufrieden. Wenn du anfängst, dich plötzlich zu sorgen über, oh, wie soll das weitergehen? Praktisches Beispiel, Nico ist jetzt am Abend, der wird ja jetzt 17 im April, immer wieder unterwegs mit dem Fahrrad und dann fahren die noch zum Mäcki nachts um 11 und dann will mein Hirn loslegen. Du kannst jetzt nicht ins Bett gehen, du musst wach bleiben, ob alles gut ist. Du musst, und dann fängst du an und drehst dich von rechts nach links im Bett oder sagst, hey, ich habe ihm beigebracht, wie der Straßenverkehr funktioniert. Er ist ein großer Junge, es packt ihn keiner mehr ins Auto und entführt ihn einfach so. Er würde sich wehren. Die Angst gibt sich damit nicht zufrieden. Es wird dann immer schlimmer. Du versuchst dann irgendwie, das unter Kontrolle zu kriegen. Und du merkst, je mehr das wird, du kriegst es nicht mehr unter die Füße. Vertraut auf dem Herrn mit eurem ganzen Herzen. Stützt euch nicht auf eurem Verstand. Gott hat uns keinen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Wenn ich abends im Bett liege und will mir Sorgen machen, will Angst haben, dann fange ich an und sage, Herr, danke, dass du mir keinen Geist der Furchtsamkeit gegeben hast. Danke, Herr, dass deine Engel unsere Kinder bewahren auf all ihren Wegen. dass ihre Füße an keinen Stein stoßen. Danke, dass ich mich in Frieden niederlegen und schlafen kann. Das heißt nicht, dass wir irgendwelche unvernünftigen Dinge machen und sagen zu unserem Fünfjährigen, hey, lauf alleine durch den ganzen Ort und besuch deinen Freund. Natürlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Keinen Geist der Furchtsamkeit, keine Sorge, keine Angst. Wir stellen uns darauf, wir bleiben stehen auf Gottes Wort, wir haben Sound Mind. Und Angst, wisst ihr, wie Angst am schnellsten verschwindet? Indem man sie überwindet. Wenn du Angst hast vom Fliegen, steig ins Flugzeug. Wenn du Angst hast vom Predigen, steig auf die Bühne. Ich hatte total Schiss vom Predigen. Und dann habe ich, lustigerweise, Gott hat ja Sinn für Humor, habe ich das allererste Mal gepredigt auf Englisch in Amerika. Und ich war die Erste, genau. Und da haben sie nämlich gesagt, es war eine Riesenklasse, alle dürfen predigen und so und das machen wir über mehrere Wochen, bis alle dann fertig sind. Und da habe ich gedacht, oh Herr, du bist bestimmt gnädig mit mir, Halleluja. Ich bin bestimmt irgendwann ganz am Ende erst dran. Ganz am Ende. Und dann haben sie gesagt, ja, und jetzt geht ihr einfach nachher ins Office und dann holt ihr euch diesen Zettel und da steht drauf, wann ihr dran seid mit Predigen. Und die, die in der ersten Woche dran sind, die haben einen gelben Zettel mit drauf. Und ich komme in dieses Office, die drückt mir das in die Hand, ich denke so, nein, 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 gelber Zettel. Und nicht nur war ich in der ersten Woche dran, ich war die Erste am ersten Tag, in der ersten Stunde, ich war die Erste. Und es blieb mir nichts übrig, als auf diese Bühne zu steigen und auf Englisch zu predigen. Ich habe die Predigt auf CD, ich schäme mich fremd für mein Englisch. Es war grottig. Aber, vielleicht habe ich die Story schon mal erzählt, nach dieser Predigt bin ich am nächsten Tag in so einen Supermarkt gegangen und dann habe ich eine Klassenkameradin getroffen und sie kommt auf mich zu und fängt sofort an zu heulen, eine Amerikanerin, und sagt, gestern als du gepredigt hast, habe ich morgens zum Herrn gesagt, heute wird mein letzter Tag Bibelschule sein. Ich höre auf, ich hänge alles an den Nagel. Aber deine Predigt hat mich ermutigt, weiterzumachen. Mit meinem grottigen Englisch. Aber der Herr hat zu ihr gesprochen. Und deswegen, Angst kriegst du nur unter die Füße, wenn du sie überwindest. Und es ist so gut, wir haben keinen Geist der Furchtsamkeit. Wie mache ich meine Wege und meine Taten gut? Wie mache ich sie gut? Wir überwinden Angst. Wir kriegen die unter die Füße. Jesaja 55, 8 und 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ich will uns zusprechen, nicht zu klein von den Plänen Gottes für unser Leben zu denken. Weil wenn wir uns in diesem natürlichen Raum aufhalten und auf unsere Sachen schauen, die wir können, ich sag mal, auf das Werkzeug, was wir so im Natürlichen mitbringen, dann ist das oft sehr begrenzt. Aber wenn wir in den übernatürlichen Raum reintreten, und ich möchte euch wirklich ermutigen, das zu tun, schlag die Bibel auf. Lies, was Gott alles über dir spricht. Schreib dir das raus. Dann wirst du überrascht sein, so wie viel höher seine Wege sind, wie viel größer seine Pläne sind. Und plötzlich kommen Dinge zustande, die du dir nie hättest träumen lassen. Nie. Und ich muss immer an Reinhard Bonnke denken, dieser große Evangelist, der vor Millionen von Menschen gepredigt hat, in diesen riesen Stadien. Vielleicht habt ihr die Bilder schon mal gesehen. Wenn er gepredigt hat, der hätte sich nie träumen lassen, in so einem Stadion zu stehen und zu predigen. Habt ihr die Anfangsbilder mal gesehen? Der war als kleiner Missionar, als junger Missionar mit einer Bierkiste, hat er sich draufgestellt und hat vor 5 Hansele in Afrika gepredigt. So hat er angefangen. Wenn du dem gesagt hättest, du stehst irgendwann in einem Stadion und predigst vor Millionen, dann hätte er gesagt, ha, wahrscheinlich. Aber wisst ihr auch die Geschichte, dass er hat den Ruf Gottes gespürt in seinem Leben. Und Gott hat ihn gefragt, er hat wirklich im Gebet so den Eindruck, Gott fragt ihn, machst du das für mich? Willst du das tun? Und dann hat Gott ihm gezeigt, du bist schon der Dritte, den ich frage. Und er hat gesagt, brauchst nicht weiter suchen, ich mach's. Alles beginnt mit dem, dass wir glauben, dass Gottes Visionen für unser Leben größer sind. Ich möchte uns wirklich ermutigen. Wir vergessen oft im Alltagsleben, in unserer kleinen deutschen Box, wie groß unser Gott ist. Ich sag's euch, wir haben diese 9 Monate in Amerika gelebt und wir kamen zurück, wir haben es fast nicht mehr ausgehalten, zurück in die deutsche Box zu gehen. weil du einfach eine größere Vision bekommen hast. Und ich will uns wirklich zusprechen, was Gott da tun kann, kann er hier tun. Was Gott in Afrika tut, kann er in Deutschland genauso tun. Was Gott in Amerika tut, kann er hier genauso tun. Aber es hängt von unserem Glauben ab und von dem, dass wir sagen, wir treten von diesem natürlichen Raum und unserer kleinen Box hinein in das, was Gott vorhat. Größere Gedanken, höhere Wege. Preach myself happy, oder wie heißt das? 1. Korinther 13 zum Schluss. Und hey, damit steht und fällt alles. Die letzte Predigt, die unser Pastor Robert gehalten hat, bevor er gestorben ist, die letzte öffentliche Predigt war auf der 15M-Con. Vielleicht wart ihr live da letztes Jahr. Und was war das Thema? Liebe. Am Ende steht und fällt alles mit der Liebe. 1. Korinther 13, 4 bis 8. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Und Vers 13 noch. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Und in der Liebe ist alles zusammengefasst. All die Dinge, die ich jetzt genannt habe, ohne mich könnt ihr nichts tun, behüte dein Herz, vergebt einander, richtet nicht, Gott sieht das Herz an, ertragt einander in Liebe, ehrt eure Leiter, keinen Geist der Furchtsamkeit, Gottes Meisterstück. Das alles ist zusammengefasst, indem wir glauben, Gottes Liebe. Und wenn wir in der Liebe wandeln, machen wir alles richtig. Dann machen wir unsere Wege und unsere Taten gut. Vielleicht nochmal gerade die Bibelstelle vom Anfang, Jeremia 7, Vers 3. So spricht der Herr der Herrscher. Und vielleicht schließen wir alle mal unsere Augen und hör in dein Leben, in deine Situation rein. Wo ist dein Ort? So spricht der Herr der Herrscher, der Gott Israels. Macht gut eure Wege und eure Taten, dann will ich euch an diesem Ort wohnen lassen. Und lasst uns wirklich die Augen geschlossen halten und jeder schaut auf sich und nicht auf den anderen. Wo ist dein Ort, wo Gott dich hinführen will? Was hat er in dein Herz reingelegt? Welche Berufung schlummert in dir? Welche natürlichen oder übernatürlichen Orte hat Gott dir gezeigt, wo er dich hinführen will? Was ist, was wirklich brennt? Wenn du alle Zeit der Welt, alles Geld der Welt hättest, was würdest du tun? Ich möchte für uns beten, Herr. Ich bete, dass du diese Predigt benutzt, zu jedem Einzelnen zu sprechen. In jedes einzelne Herz hinein. Wir wollen alle an diesem Ort ankommen, wo du uns hinführen willst. Aber es ist eine Wenn-Dann-Verheißung. Ich bete, dass du jedem Einzelnen von uns zeigst, wie er seine Wege und seine Taten gut machen kann. Und ich bete, dass du jedem von uns auch zeigst, wo unsere Baustellen sitzen. Und jeder von uns hat Baustellen. Hilf demjenigen, der nicht vergeben kann, zu vergeben. Du kannst. Hilf demjenigen, der meint in seiner Angst zu vergehen, sie zu überwinden. Ich bete für einen klaren Verstand, sound mind. Ich bete, dass wir mit dir verbunden bleiben, dass wir nicht überheblich werden und meinen, wir sind's, sondern dass wir uns komplett und vollständig auf dich verlassen, Herr. Hilf uns, unser Herz zu behüten. Vor allen Dingen aber, Jesus, wollen wir dich an der ersten Stelle haben. Und damit steht und fällt alles. Du bist die Liebe. In der Liebe ist alles vollendet und du bist die Liebe. Wenn du mitbeten möchtest, ich bete ein Gebet vor, dann leg dein Leben ganz hin. Vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben, vielleicht auch zum wiederholten Mal, aber wenn du im Herzen glaubst, mit dem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, dann wird er sich ausbreiten in deinem Leben. Dann wird der Herr sein. Vater im Himmel, ich danke dir. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast. Dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast, um für mich und meine Schuld zu sterben. Um für mich und meine Schuld zu sterben. Danke, Jesus, dass du mein Retter bist. Dass du mein Retter bist. Dass ich eine neue Schöpfung in dir bin. Dass ich eine neue Schöpfung in dir bin. Und dass deine Pläne für mein Leben, dass deine Pläne für mein Leben zustande kommen. Zustande kommen. Ich gebe dir allen Raum, Herr zu sein. Ich gebe dir allen Raum, Herr zu sein. Führe mich und leite mich. Und leite mich. Amen.
Wow, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jedes Mal wieder aufs Neue begeistert, wenn ich die Predigten von unserem Podcast höre. Ich bin übrigens Damano aus dem Leitungsteam und ich will nur, dass du weißt, wir freuen uns immer von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen über Jesus hast oder einfach was Cooles mit ihm erlebt hast, schreib uns doch einfach eine E-Mail an office@kirche-365.de. Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche 365 gerne auch finanziell unterstützen, klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details dazu, die du brauchst. Vielen Dank dafür und jetzt zum Abschluss darfst du eins nicht vergessen, Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.